Leben heißt immer wieder Veränderung. Immer wieder, dass man Vergangenes wirklich hinter sich lässt, dass man sich wieder neu nach vorn ausrichtet, sich neu orientiert und Herausforderungen annimmt. Und das Leben mit dem Heiligen Geist, das Leben als Christ, ist da keine Ausnahme. Das bedeutet auch immer wieder, dass man wirklich die Vergangenheit in der Vergangenheit lässt und sich neu auf die Zukunft ausrichtet. Und ich möchte heute, wo wir jetzt im vierten Kapitel sind, vom Epheserbrief anknüpfen an eine Predigt, die ich vor ein paar Wochen gehabt habe, über das zweite Kapitel. Ich möchte das jetzt nochmal kurz zusammenfassen, die Punkte von damals. Da haben wir gesagt, früher waren wir tot, sagt Paulus im ersten Vers. Durch eure Sünden, Verfehlungen wart ihr tot. Aber jetzt sind wir lebendig. Auch euch hat er mit Jesus Christus lebendig gemacht. Wie ist das passiert? Durch Gnade. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Und dieses Geschenk der Gnade, dieses ewige Leben, wann können wir das wirklich genießen? Letztendlich in der Zukunft. Da schreibt er ab Vers 6, er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Also in diesem Leben läuft, auch wenn man mit Jesus lebt, noch nicht alles wirklich so rund, aber im zukünftigen Zeitalter im Himmel dann kann man das wirklich genießen, dieses ewige Leben. Was soll man bis dorthin tun? Nicht Daumen drehen, sondern Gutes tun. Vers 10, er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Genau daran möchte ich heute anknüpfen, an das, was wir jetzt bis zur Ewigkeit tun sollen, wie wir leben sollen als Christen. Wie sollen wir als Christen in einer nichtchristlichen Welt leben und überleben? Und der heutige Text geht ja von Kapitel 4, Vers 17 bis 5, Vers 2. Und am Anfang von Kapitel 5 schreibt Paulus, finde ich, so eine recht gute Zusammenfassung, worum es geht in unserem Leben hier. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also es geht darum, dass wir mehr werden wie unser Vater im Himmel. Man könnte auch sagen, dass wir mehr lernen, im Heiligen Geist zu leben, in der Fülle des Geistes zu leben. Also nochmal kurz zusammengefasst, Kapitel 2, Vers 10 geht es darum, was wir tun sollen, bis dorthin, also Gutes, was Gott vorbereitet hat, was wir tun sollen, das sollen wir tun. Und jetzt hier im vierten Kapitel geht es eher um das, wie wir das tun sollen. Wandelt also in der Liebe. Es geht um unseren Charakter, die Einstellung, wie wir diese guten Taten tun sollen. Und dann geht es dann weiter im Kapitel 5. Nächstes Mal geht es auch wieder um das Wie, auch um unseren Charakter. Und wenn wir das jetzt Leben mit dem Heiligen Geist nennen, wird es heute eher darum gehen, wie wir den Heiligen Geist nicht betrüben. Und das nächste Mal wird es eher darum gehen, wie wir uns von dem Heiligen Geist immer wieder füllen lassen. Und ich habe da ein nettes Bild, das habe ich eh schon mal verwendet. Wenn wir uns so als Gefäß oder als Becher ansehen und wir mit dem Heiligen Geist leben wollen, als Christen, geht es eben darum, dass wir immer wieder von oben neu gefüllt werden und dann kommt man drauf, dass da unten immer wieder Löcher drinnen sind und die Fülle des Geistes immer wieder davon rinnt. Und da geht es eben darum, diese Löcher, diese Hindernisse wegzubringen, zu stopfen und immer wieder von oben neu aufzutanken. Vielleicht gehört jetzt dieses Bild so ein bisschen im Hinterkopf für die Predigt. Wir sind dieser Becher, dieses Gefäß Und es geht heute hauptsächlich darum, wie wir diese Löcher ein bisschen stopfen können oder stopfen lassen können. Gut. Paulus fängt an mit dem Vers 17 da, wie wir nicht mehr leben sollen. Da schreibt er, das sagen bezeuge ich nun in dem Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Wenn man eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, ist man ein neuer Mensch. Und dann lebt man auch anders. Wie hat das Leben vorher ausgeschaut? Wie schaut das Leben von Heiden aus, die nicht an Jesus glauben? Ab Vers 18, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind von dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist und wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Also so sollen wir nicht mehr leben wie der Rest der Welt. Warum? Vers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt. Also dieses Bild vom Ablegen, diesen alten Menschen, was vorher war, was in der Vergangenheit war, wie wir so gelebt haben, dass wir das abgelegt haben. Sondern wir sollen jetzt so leben, Vers 24, und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und diese drei Verse, 22 bis 24, sind, denke ich, so die Schlüsselverse und auch drei meiner Lieblingsverse überhaupt in der Bibel, weil sie das sehr gut beschreiben, worum es im Christenleben geht und wie man als Christ lebt. Das ist eben dieses Bild vom alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen. Das ist ein Bild für die Bekehrung, für die Entscheidung, nicht ohne Jesus zu leben, sondern mit Jesus zu leben. Das ist eine einmalige Sache, die jeder Mensch aktiv oder passiv treffen muss und soll. Wie lebe ich mein Jesus? Wie lebe ich mein Leben? Mit oder ohne Jesus? Und das ist etwas, was wir tun müssen, entscheiden. Wie lebe ich mein Leben? Und dazwischen steht in dieser Vers 23, und da sagt Paulus, dass wir erneuert werden im Geist der Gesinnung. Und das ist nicht eine einmalige Sache, eine Entscheidung, alten Menschen ausziehen, neuen Menschen anziehen, sondern das ist etwas fortwährend. Das ist etwas, was ständig immer und immer wieder passiert. Dieses erneuert werden. Eben dieser Becher, wir müssen immer wieder neu von oben gefüllt werden und es wird immer wieder unten ein bisschen was rauströpfeln, weil wir einfach nicht so perfekt sind und immer wieder Fehler machen und sündigen. Und deshalb wird auch 22 und 24, ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr gerade vor euch habt, oft ein bisschen anders übersetzt. Eben nicht, ihr habt den alten Menschen ausgezogen und ihr habt den neuen Menschen angezogen, sondern ihr sollt den alten ausziehen und den neuen anziehen, als Aufforderung. Einerseits ist es eben ein einmaliges Ereignis, das hat man gemacht, wenn man sich für Jesus entschieden hat. Andererseits ist es auch immer wieder eben dieses Erneuertwerden, immer wieder alte, schlechte Angewohnheiten abzulegen und immer wieder neue, gute Gewohnheiten sich anzutrainieren. Immer wieder diesen Becher stopfen und immer wieder von oben neu füllen lassen. Und darum wird es ihm heute gehen. Und wenn wir singen oder beten, Herr, fülle mich wieder neu mit deinem Geist, ist es ein schöner, frommer Wunsch, hat aber sehr oft wenig Sinn, wenn wir diese Löcher in unserem Leben zulassen. Wenn wir wissen, dass da Dreck in unserem Leben ist, schlechte Gewohnheiten in unserem Leben sind, die eigentlich dieses Leben in der Fülle des Geistes gar nicht möglich machen können. Und in Vers 30 sagt Paulus, beleidigt nicht den Heiligen Geist oder betrübt nicht den Heiligen Geist. Das sind eben diese Löcher in unserem Leben, in unserem Becher, die den Heiligen Geist betrüben, beleidigen und eigentlich dann verhindern, dass wir wirklich in der Fülle des Geistes leben können. Und Paulus gibt uns jetzt hier einige praktische Tipps, wie wir mit diesen Löchern, mit diesen Fehlern, mit diesen Sünden, mit diesem Dreck in unserem Leben umgehen können, wie wir das loswerden können, ausziehen können und dann bessere Gewohnheiten antrainieren können. Zum einen negatives Lassen, den Heiligen Geist nicht betrüben, und zum anderen positives Tun, vom Heiligen Geist wieder neu füllen lassen. Der erste Tipp, den er uns gibt, ist nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen. Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Gut, wer von euch ist ein Lügner? Gut. Der Rest von euch hat jetzt gelogen, glaube ich. Angeblich hat irgendwann mal gesagt, lügen wir 200 Mal am Tag. Sie ein bisschen hoch angesetzt, ich weiß nicht, so lang bin ich gar nicht munter. Aber Lüge ist etwas, was ich vor jeher eigentlich gehasst habe und wo ich mich immer sehr bemüht habe, wirklich nicht zu lügen und die Wahrheit zu sagen und das auch versucht habe, meinen Kindern von klein auf beizubringen. Egal was falsch gelaufen ist, egal was angestellt haben, sie sollen auf jeden Fall die Wahrheit sagen. Und ihr kennt den Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Das heißt, wenn man lügt, dann zerstört man Vertrauen. Dann ist Vertrauen nicht mehr möglich. Man weiß dann nicht, dann lügt er vielleicht das nächste Mal wieder. Und ich habe trotzdem in meinem Leben doch ab und zu wieder erlebt, dass wenn man irgendwie blöd erwischt worden ist bei irgendwas, dann die erste Reaktion, nein, habe ich nicht gemacht. So, Notlüge, das, und da habe ich oft dann wirklich über mich selbst erschrocken, wie schnell dann, nein, ich nicht. Und weil dann hinten noch dann schon gesagt habe, ja, wo ich das, also war doch nicht ganz so. Aber das ist, glaube ich, zutiefst in uns Menschen drinnen. Schnell aus dem Stein raus, nein, ich habe damit gar nichts zu tun. Also es passiert immer wieder, dass wir wirklich aktiv lügen. Und noch öfter passiert es wahrscheinlich, dass wir passiv lügen, dass wir vielleicht da und dort die Wahrheit kennen, aber schweigen. Und die anderen dem ihr glauben lassen, aus welchem Grund auch immer, weil es irgendwie angenehmer für uns ist, wenn die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Und ich glaube, am allermeisten lügen wir uns selbst an. Indem wir uns in ein bisschen besseres, anderes Licht rücken, uns ein bisschen besser darstellen, als wir sind und viele Sachen über uns selbst weder von anderen hören wollen, noch uns selbst vielleicht eingestehen wollen, wie wir wirklich sind. Und jeder hat, denke ich, so seine Leichen im Keller, über die er nicht reden möchte, über die er gar nicht nachdenken möchte. Und solange wir in dieser Lüge leben und uns selbst nicht eingestehen, wie wir eigentlich sind, werden wir den Heiligen Geist auch in unserem Leben nicht wirklich so erfahren, weil er die Sünde hasst. Also es muss zuerst wirklich dieser Dreck raus, wir müssen ehrlich werden vor Gott, wir müssen ehrlich werden vor uns selbst und ehrlich werden vor anderen. Und erst dann kann die Fülle des Geistes Platz haben in unserem Leben. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Das heißt nicht, dass wir jetzt so gläserne Menschen sein müssen, dass immer alle alles von allen wissen müssen. Wir müssen nicht unser komplette dreckige Wäsch in der Öffentlichkeit waschen, aber wir müssen ehrlich werden, vor Gott, vor uns selbst und vor anderen. Der zweite Tipp, den Paulus uns gibt, ist, nicht zornig sein und wenn, dann wieder versöhnen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. In der Bibel gibt es einen Unterschied zwischen einem heiligen Zorn und einem unheiligen Zorn. Ein gutes Beispiel dafür ist Mose, als er von Gott die Gesetzestafeln bekommen hat, ist er dann wieder runtergegangen. Das Volk hat inzwischen das goldene Kalb aufgestellt, hat dort ein heidisches Fest gefeiert und in einem heiligen Zorn hat er dann diese Gesetzestafeln wieder zerbrochen. Das war ein gerechtfertigter Zorn, ein heiliger Zorn. Einige Zeit später hat er von Gott den Auftrag bekommen, mit einem Stein zu reden, dass der Wasser gibt. Und weil er gerade wieder zornig war auf das Volk, hat er nicht mit dem Stein geredet, sondern hat draufgeschlagen. Das war ein unheiliger Zorn und das war der Grund dafür, warum er dann letztendlich nicht in das gelobte Land rein hat dürfen, sondern hat nur reinschauen dürfen. Und ich glaube, es gibt nur zwei Gründe wirklich für einen heiligen Zorn. Das ist die Gottlosigkeit allgemein und die Gottlosigkeit in uns drinnen. Darüber können wir zornig sein, über uns selbst. Aber meistens werden wir eher über andere Leute zornig. Und im Jakobusbrief im 1. Kapitel steht, denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Wenn wir zornig sind, wissen wir, dann reagieren wir kaum so, wie wir reagieren sollten. Darum ist es einmal von Psychologen so der Ratschlag, wenn man zornig ist, am besten einmal kurz rausgehen in ein anderes Zimmer, sich wieder beruhigen und erst dann eine Antwort geben. Weil die erste Antwort, was man im Zorn gibt, ist sicher nicht die richtige. Wir überreagieren einfach. Und oft, also das merke ich zumindest bei mir, vielleicht geht es euch auch so, dass man die Unzufriedenheit und den Zorn, was wir in uns, über uns selbst haben, dann oft auf andere projizieren und die anderen das dann ausboden können. Nur weil ich gerade grantig und zwider bin, bin ich dann schroff und unfreundlich anderen gegenüber. Und das ist eine einfache Plus-Minus-Rechnung. Es muss zuerst der Zorn und die Lüge und der Dreck einfach aus meinem Leben raus, damit der Heilige Geist mehr Platz hat im Leben. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Dritter Tipp, nicht lästern, sondern Frieden stiften. Gebt auch nicht Raum dem Teufel, oder andere Übersetzung, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Der Teufel, Diabolos, wörtlich Diaballo, der Durcheinanderwerfer, das ist der, der Unfrieden stiftet, der immer wieder irgendwo irgendwas Negatives reinbringt. Und wie viel Unfrieden ist schon entstanden durch Klatsch und Tratsch, weil man halt einfach redet und dann redet man über den und da habe ich was gehört und so weiter. Und die Bibel fordert uns auf, wenn wir ein Problem haben mit jemandem, dann soll man hingehen und mit demjenigen darüber reden. Der Teufel sagt, geh hin und red mit einem anderen darüber. Und das ist für uns irgendwie viel angenehmer. Wer sich dem öffnet, der ist dann eben nicht offen für Gott. Und im Jakobusbrief Kapitel 4 steht, redet nicht schlecht übereinander, liebe Geschwister. Wer seinen Bruder verleumdet oder seine Schwester verurteilt, der verleumdet und verurteilt das königliche Gesetz der Liebe. Und da versagen wir, denke ich, immer wieder. Weil wir immer wieder irgendwas sagen über jemanden, wo wir vielleicht nicht einmal wissen, ob das wirklich stimmt. Aber so im Gespräch sagt man vieles, was nicht passt. Und darum müssen wir da wirklich aufpassen. Einerseits, was wir hören, stimmt das überhaupt? Und dann, was wir reden. Klatsch und Tratsch ist, wissen wir alle, in der Welt ganz normal, am Arbeitsplatz, was da alles geredet wird. Und das macht auch vor der Gemeindetür nicht Halt. Das passiert uns auch immer wieder. Und da können wir immer wieder beten, dass wir geschützt sind vor der eigenen Dummheit, dass man einfach drauf losplappert und dann hinten noch drauf kommt, dass das eigentlich ziemlich verkehrt war. Und ich habe da eine nette Geschichte, habe ich auch schon einmal vorgelesen, von zwei Damen aus Brooklyn. Die eine sagte, Tilly hat mir erzählt, dass sie das erzählt haben, was ich über sie gesagt habe. Und dabei habe ich ihnen doch gesagt, sie sollten mir das nicht erzählen. Die andere erwiderte, ach Tilly, die ist ja so gemein. Ich habe doch ausdrücklich gesagt, sie sollte ihnen nichts davon sagen, dass ich ihr das erzählt habe. Und die erste darauf nur, also ich habe Tilly ja auch gesagt, ich würde ihnen nichts davon erzählen, dass sie mir das gesagt hat. Erzählen Sie jetzt bloß nicht, dass ich Ihnen das gesagt habe. Genauso läuft es oft. So reden wir übereinander statt miteinander. Und es gibt so drei so Grundregeln, wenn man Informationen an jemand anderen weitergibt, wo man das prüfen kann, zuerst, ob man das überhaupt sagen soll. Das Erste ist, ist es wahr? Ist es notwendig, dass der andere das überhaupt weiß? Und ist es hilfreich? Bringt es irgendwem was? Ist es auferbauend für den anderen? In Sprüche 20, Vers 19 steht, wer Geheimnisse ausplaudert, der lästert auch über seine Mitmenschen. Darum meide jeden, der seinen Mund nicht halten kann. Gebt nicht Raum dem Teufel, gebt ihm keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Der nächste Tipp ist, wir sollen nicht stehlen, sondern arbeiten. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas geben kann. Nicht stehlen, sondern arbeiten. Und nicht nur in die eigene Tasche reinarbeiten, damit ich mehr davon habe, sondern um den anderen etwas Gutes tun zu können. Für die anderen arbeiten. Gut, stehlen, wer stiehlt von euch? Ist nicht so üblich, Lügen mehr wahrscheinlich. Aber ich habe mir dann gedacht, was ist mit unserem Besitz, was wir unseren Besitz nennen? Gehört das wirklich alles uns? Laut Bibel sind wir Verwalter. Das heißt, alles, was wir haben, gehört letztendlich Gott. Und er gibt es uns, er stellt es uns zur Verfügung, dass wir das genießen können, dass wir damit haushalten können. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass es letztendlich nicht uns gehört, sondern dass es ein Geschenk ist von Gott und wir dafür verantwortlicher sind. Und wenn wir so handeln, als ob das eh alles uns gehört, als ob ich da mit dem machen kann, was ich will und was ich für richtig halte, dann bestehlen wir ihn letztendlich Gott. Und ich glaube, dass wir da immer wieder uns selbst überprüfen müssen und da beten müssen, dass wir da wirklich weise damit umgehen. Wenn wir etwas kaufen wollen, fragen und überlegen und beten, was Gott dazu sagt. Wenn wir etwas behalten wollen, passt es Gott. Wenn wir etwas ausgeben oder weitergeben wollen, ist es Gottes Wille. Ich glaube, wir geben alle viel zu viel unnütz aus für Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, die dann irgendwo herumliegen. Das Jahr nähert sich wieder dem Ende. Jedes Mal zu Silvester denke ich mir, also das Geld, was da in die Luft geschossen wird, das hätte ich gern. Könnte man sicher viel Nützlicheres damit anfangen. Also es wäre ein guter Tipp, das ganze Gebiet des Erwerbens, des Kaufens, des Sparens, des Ausgebens, des Verschenkens wirklich unter den Willen Gottes zu stellen. Der Herr muss der Chef über unser Leben und auch über unser Geld sein. Und gerade beim Geld tun wir uns oft schwer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite, um auch den Bedürftigen etwas geben zu können. Der nächste Tipp ist, wir sollen nicht schlecht reden, sondern gut reden. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist und zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Andere Übersetzung, redet nicht schlecht voneinander, was er sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Oder lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen. Ich denke oft, werden unsere Münder fast sehr braun vor dem ganzen faulen Geschwätz, was da oft rauskommt. Und auch so in der Arbeit, Humor ist eine wichtige Sache, denke ich. Nur geht der Humor oft ein bisschen unter die Gürtellinie. Und ich habe auch immer wieder erlebt, dass was als Scherz gemeint war, beim anderen dann plötzlich gar nicht als Scherz ankommt. Und wo man unabsichtlich einen wunden Punkt getroffen hat, wo man sich dann hinten noch wieder entschuldigen muss und eigentlich war das gar nicht so gemeint. Also man muss wirklich aufpassen, was man sagt. Es hat in der Christenheit einmal so eine Strömung gegeben, die haben gesagt, alles was witzig ist, was Humor ist, singen, tanzen, lachen, das ist alles vom Teufel. Christen dürfen das nicht, wir müssen alle mit so langen Gesichtern herumlaufen und fad reinschauen und ja nicht lachen. Das ist ein Blödsinn, weil ich denke, dass Gott sehr viel Sinn für Humor hat. Und wenn man die Bibel liest, die meisten Regeln und Gebote, was da drinnen stehen, sind eigentlich Gebote, wie man richtig feiert, wie man verschiedene Feste im Judentum vorbereitet. Also es geht sehr viel ums Feiern und wir haben allen Grund zum Feiern. Gott hat uns unsere Sünden vergeben und neues Leben geschenkt, ewiges Leben geschenkt. Wir haben Grund zur Freude und zum Feiern. Nur müssen wir halt eben gerade bei Freude und Humor immer wieder aufpassen, wie kommt es beim anderen an. Und was heißt, Schadenfreude ist die schönste Freude, das stimmt irgendwie auch, leider. Aber man muss aufpassen, vertragt es der andere, wenn ich da so einen etwas derben Scherz loslasse. Eben, was ist gut, was ist hilfreich, was ist notwendig für den anderen. Und die Römer haben da so einen Spruch gehabt, cui bono, wem zum Segen. Also das, was ich da sage, wem dient das zum Segen? Und wenn das für keiner Segen ist, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn ich es gar nicht sage. Ein fauler Baum bringt keine guten Früchte und faules Geschwätz bringt auch nichts Gutes hervor. Redet nicht schlecht voneinander, was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Der nächste Tipp ist keine Bitterkeit, sondern Güte. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Gut, es ist eine Sache, dass man nichts Negatives gegen jemanden anderen hat, aber es ist etwas ganz anderes, ob man etwas Positives für den hat. Es reicht nicht, einfach nur grantig und zwidernd voller Bitterkeit zu schweigen und halt nichts Böses gegen den zu sagen, sondern man soll auch stattdessen etwas Gutes für den anderen haben. Und oft sind so bittere Wurzeln in uns drinnen, Zorn über Sachen, die schon ewig lang in der Vergangenheit liegen, die uns irgendwie nicht loslassen. Wut, Zorn, Bitterkeit in uns drinnen, wir lassen es nicht raus, wir sind eh mehr oder weniger freundlich zum anderen, aber eigentlich sind wir es nicht. Und wir sagen zwar nichts Böses gegen ihn, aber was Gutes fällt uns halt auch nicht ein. Und diese bitteren Wurzeln, die müssen einfach weg, wenn wir im Glauben weiterkommen wollen und mehr von Gott erfahren wollen in unserem Leben. Und da merkt man dann oft, wenn wir eben versuchen, diese Löcher in unserem Becher zu stopfen und abzudichten, wie schwer das ist. Und dass es uns eben nicht leicht fällt und dass wir da immer wieder versorgen. Und Gott sei Dank hat Gott da eine Hilfe geschaffen. Und die Hilfe ist das Kreuz. All das Bittere in uns, wir können es zum Kreuz bringen. Die Arroganz, die Ignoranz, den Jähzorn, die Wut, was uns innerlich oft auffrisst, wir können es zum Kreuz tragen und dort lassen. Die Feindseligkeit, die Gleichgültigkeit, die Lieblosigkeit in uns, wir können es zum Kreuz bringen und dort lassen. Und wenn wir das tun, dann hat der Heilige Geist mehr Platz in uns. Es muss der Zorn raus, damit die Freude reinkommen kann. Es muss die Bitterkeit raus, damit der Friede reinkommen kann. Es muss die Gleichgültigkeit raus, damit Mitgefühl reinkommen kann in unser Leben. Und das haben wir ein Stück weit selbst in der Hand, wie wir das Leben leben wollen. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Und dann geht es weiter im Vers 32, stattdessen soll man freundlich sein und vergeben. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Heißt vergeben, auch vergessen. Es gibt ja den Spruch, ich vergib zwar, aber vergessen wäre es nicht. Das heißt eigentlich so viel wie, eigentlich habe ich es nicht vergeben. Ich denke, vergeben hat was mit vergessen zu tun. So wie ihm Gott vergibt. Gott schmeißt unsere Sünden ins tiefste Meer, heißt es in der Bibel. Und Corrie ten Boom hat dann einmal gesagt, und davor steht dann ein Schild, da steht drauf, Angeln verboten. Das heißt, was Gott da reingeschmissen hat, was Gott vergeben hat, das brauchen wir noch gar nicht wieder raufholen. Das ist weg. Das gilt für meine Sünden und das gilt aber auch für die Sünden der anderen. Die brauche ich noch und auch nicht irgendwann bei passender Gelegenheit wieder aufwärmen. Ja, damals hast du aber das und das gesagt. Wenn es vergeben ist, dann ist es vergessen, dann ist es weg. Natürlich kann man Geschehenes nicht aus unserem Gedächtnis streichen, das geht nicht. Aber man kann bewusst vergessen, man kann sich bewusst vornehmen, ich will nicht mehr darüber nachdenken, ich will nicht mehr darüber reden, ich möchte es wirklich in der Vergangenheit lassen. Und Rolls-Royce hat einmal so einen Werbeslogan gehabt, ein Rolls-Royce hat niemals eine Panne. Und so hat sich einmal ein reicher Engländer dann an Rolls-Royce gekauft, hat damit eine Europareise gemacht, ist quer durch Europa gefahren und hat dann irgendwann mitten in Frankreich eine Autobahn gehabt. Gut, er hat dann die Hotline angerufen, die haben dann extra einen Techniker aus England einfliegen lassen, der hat sich das angeschaut, hat das repariert und er hat dann weiterfahren können. Und dann ist er wieder heimgekommen und dann hat er sich gedacht, ja, ist das jetzt alles auf Garantie gelaufen? Wer zahlt das? Das war jetzt nicht billig. Und er hat dann gewartet und es kommt kein Brief, es kommt keine Rechnung, es kommt gar nichts. Und irgendwann hat er dann dort angerufen und gefragt, ja, möchte da jetzt keine offenen Rechnungen haben. Und dann möchte er jetzt einfach nur nachfragen, was da jetzt wegen seiner Autobahne ist. Und die haben dann nachgeschaut und gesagt, also laut ihren Aufzeichnungen war da keine Autobahne. Ein Rolls-Royce hat nie eine Panne. Und genau so ist es bei Gott. Wenn Gott vergibt, dann gibt es da keine Aufzeichnungen mehr drüber. Das ist weg, das ist ausradiert. Und genau so sollen wir vergeben. Was vergeben ist, das ist vergessen, das ist weg. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Freundlichkeit, das ist praktische Liebe, dass man dort einander hilft und beisteht, was notwendig ist. Die Selbstsucht, die sucht sich selbst und verhindert ein gutes Leben mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Wir sollen uns weniger auf uns ausrichten, sondern mehr auf den anderen. Und da muss einfach immer wieder unser Ego abgebaut werden und das ist nicht einfach, weil man einfach, denke ich, alle Egoisten sind, der eine mehr, der andere weniger. Und als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich dann so einen Leitvers für mein Leben bekommen oder gefunden. Ich denke, dass das ein guter Leitvers ist für uns alle, für alle Christen, den ich ja immer wieder ein bisschen gern verdränge, weil es gar nicht so angenehm ist immer. Das ist Johannes 3, Vers 30. Da sagt Johannes der Täufer über Jesus, er muss immer größer werden, ich dagegen muss geringer werden. Oder andere Übersetzung, Christus soll immer wichtiger werden, ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das fällt uns nicht immer leicht. Er muss zunehmen und ich muss abnehmen. Und wir werden dann nach der Predigt jetzt ein Lied singen, Jesus nimmt zu in meinem Leben, wo es genau darum geht, dass er zunimmt und wir abnehmen, dass die Selbstsucht kleiner wird, dass die Löcher kleiner werden, damit er mehr Platz hat in unserem Leben. Ja, ich möchte jetzt dann, also Bernhard wird jetzt da so kleine Zetteln austeilen, die einfach eine Gelegenheit sind für uns, wo wir ein bisschen ehrlich werden können vor Gott, für uns selbst und mal überlegen, wo da unsere Löcher sind in unserem Becher, wo wir da unsere versteckten Leichen haben, unsere Sünden haben, Sachen, über die wir nicht reden wollen, über die wir nicht nachdenken wollen, aber die einfach Gefühle des Geistes in unserem Leben blockieren und verhindern. Das könntest du jetzt einfach da draufschreiben. Und ich werde dann da heraus beim Kreuz einen Mistkübel hinstellen und da könnt ihr dann einfach rauskommen und den Zettel zusammenknüllen, braucht die anderen nicht lesen, und einfach da zum Kreuz bringen und zum Mistkübel bringen. Wir bekommen in dem Maß mehr Fülle des Geistes, indem der Geist mehr von uns bekommt, mehr Platz bekommt. Und dazu ist es notwendig, dass wir ehrlich werden und eben diese Löcher uns eingestehen und stopfen bzw. von Gott stopfen lassen. Amen.